Auch wenn ich jetzt, sag ich mal, erfolgreich bin mit dem, was ich tue und davon auch gut leben kann. Ich habe im Studium eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Da habe ich 7-8 Euro am Tag ausgegeben, weil ich einfach nicht mehr hatte. Und ich war glücklich. Es hat mir an nichts gefehlt. Und das ist auch was, was man, wenn man halt erfolgreich wird, nie vergessen darf. Ja, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein.
Unser heutiger Gast ist Jonas Deichmann, Weltreisender, zu Fuß, im Wasser und auf dem Rad.
Und was aber am Ende zählt, ist nicht der Rekord, sondern es ist der Weg dahin. Also es sind Erlebnisse, es sind Begegnungen mit Menschen, mit Tieren, mit Natur. Es ist ein Sonnenuntergang im Wasser nach einem langen Tag. Es ist Nacht auf dem Baikalsee oder in der Wüste. Und das sind diese Momente, wo ich auch die Kraft rausnehme.
Ein Triathlet in seiner extremsten Form.
Und ich bin auch nicht irgendwann einem Tag aufgewacht und habe gedacht, jetzt mache ich 120 Ironmans hintereinander, sondern das war ja auch ein Prozess, wo ich über Jahre hinweg aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, sie verschoben habe und meine Grenzen verschoben habe. Das Schöne ist, wenn man diesen ersten Schritt tut und sich darauf einlässt, seinen Traum, seine Leidenschaft zu verfolgen und sein Bestes gibt, dann lernt man, es ist ja noch so viel mehr möglich. Man muss sich einfach zutrauen und an die Startlinie kommen.
Mit uns spricht Jonas über seine größten Erlebnisse, aber auch über seine größten Hürden, über Heimweh, Fernweh und Einsamkeit.
Für mich ist Einsamkeit auch so ein bisschen Anonymität in der Großstadt zum Beispiel. Also ich fühle mich in der Natur niemals einsam. Es ist eher in der großen Stadt, wo man in einem großen Haus wohnt, wo noch 10 andere Familien wohnen und man kennt teilweise seine Nachbarn nicht mehr. Das ist also diese Anonymität ist für mich viel, viel mehr Einsamkeit als jetzt irgendwo in der Mitte von irgendwo.
Das ist Wie geht's? Jonas Deichmann.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie geht's mit Robin Gosens und mir, Nils Stratmann, und unserem Gast heute. Wir sind heute zum ersten Mal ganz international europäisch unterwegs. Ich bin in Deutschland, Robin ist in Italien und unser Gast ist aktuell in der Schweiz und unser Gast ist einer, der noch mehr Sport macht als ich und noch ein bisschen mehr sogar als Robin. Bevor wir aber zu ihm kommen, wie immer an dich, Robin, die Frage, wie geht's?
Ja, schönen, wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich unglaublich auf dieses Gespräch. Ich bin etwas angeschlagen vom Mannschaftsabend gestern tatsächlich. Wir haben gestern mal wieder die Sau rausgelassen als Mannschaft. Das musste auch mal sein. Deswegen sind diese Abende immer ganz schön, um zusammenzuwachsen, um wieder diesen Spirit zu kreieren. Und deswegen war das sehr hilfreich, glaube ich. Aber auch ein bisschen später als sonst. Normalerweise sind ja meine Uhrzeiten so 21 Uhr, 21.30 Uhr maximal mit den beiden Kids. Und von daher freue ich mich sehr und freue mich auch auf unseren wunderbaren Gast, nämlich den Jonas. Hallo Jonas, wie geht's dir denn?
Hallo Robin, hallo Nils, freut mich sehr. Mir geht's super, ich bin ja gerade in der Schweiz, komme gerade relativ frisch noch aus dem Urlaub, so die erste Erholung nach meinem letzten großen Projekt.
Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Was machst du im Urlaub?
Ich gehe Radfahren, laufen, zelten, Sport machen. Also letztendlich ist Urlaub für mich praktisch genauso, wie wenn ich nicht im Urlaub bin.
Man muss dazu sagen, Jonas ist, das habt ihr vielleicht schon im Intro gehört, ja, Extremsportler in seiner extremsten Art. Er hat in seinem Leben, ich würde mal grob schätzen, 432.000 Marathons gelaufen, beziehungsweise Ironmans hinter sich gebracht. Und Robin, für dich stand ja von fast ganz Anfang an fest, dass du unbedingt Jonas mit in diesem Podcast dabei haben willst. Wieso?
Das stimmt, weil ich unglaublich interessiert daran bin, herauszufinden, was dahinter steckt, vor allem für eine mentale Leistung, weil ich glaube, die ist in dem Fall oder in deinem Fall nicht zu unterschätzen. Und ich habe ja auch das Glück, Leistungssportler zu sein. Ich habe auch irgendwie so mein Hobby zum Beruf gemacht und ich weiß, was es bedeutet, an seine Grenzen zu stoßen, wenn man eine körperliche Herausforderung hat, gerade in der Preseason, wenn man sich auf die neue Saison vorbereitet. Aber das, was du machst, seitdem ich dich verfolge, das ist für mich sowas von jenseits von Gut und Böse und so viel mehr als ja, ich jetzt so in meinem Kopf mir vorstellen könnte zu leisten. Und deswegen war es für mich von Anfang an unglaublich wichtig, dich hier in diesem Podcast zu kriegen. Ich meine, dein neues Buch heißt Das Limit bin nur ich. Vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen, was bedeutet das, diese Aussage für dich?
Ein Limit ist dazu da, verschoben zu werden und ist erstmal den Grenzen auch im Kopf. Was ich mache, ist ja ultra Ausdauerbereich. Und Wenn du jetzt einen 100-Meter-Lauf machst, da gibt's auch da gibt's natürlich erstmal jetzt an, wenn du jetzt losrennst, ein körperliches Limit, was du tun kannst, das kannst du mit viel Training natürlich auch nochmal sehr, sehr weit verschieben. Wenn es darum geht, aber einen Marathon zu laufen und zu finishen oder einen Ironman zu machen und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder, dann geht's ja darum, dieser eine nächste Schritt, der geht immer. Und dann geht auch noch einer und dann geht auch noch einer. Und ich bin auch nicht irgendwann an einem Tag aufgewacht und habe gedacht, jetzt mache ich 120 Ironmans hintereinander, sondern das war ja auch ein Prozess, wo ich über Jahre hinweg aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, sie verschoben habe und meine Grenzen verschoben habe. Und das Schöne ist, wenn man diesen ersten Schritt tut und sich darauf einlässt, seinen Traum, seine Leidenschaft zu verfolgen und sein Bestes gibt, und dann lernt man, ist ja noch so viel mehr möglich. Man muss es sich einfach zutrauen und an die Startlinie kommen.
Das stimmt, das kann ich auch total nachvollziehen, und trotzdem, wenn ich manchmal deine Videos auf Instagram sehe, dann sehe ich nach dem Ironman, nach dem 10., nach dem 20. Ironman auch einen Jonas, der abends wirklich komplett platt ist, der auf gut Deutsch gesagt im Arsch ist und der sich eigentlich nicht mehr bewegen kann. Das bedeutet ja auch, der Körper gibt dir ja eine gewisse Art von Warnsignalen, weil Schmerz am Ende des Tages ist ja ein Warnsignal des Körpers. Wie schaffst du es, diese Warnsignale zu ignorieren, beziehungsweise warum machst du das überhaupt?
Also ich tue jetzt ja keine Warnsignale ignorieren, sondern ich passe natürlich darauf auf. Wenn ich jetzt, bei meinem letzten Projekt hatte ich auch mal eine Knieentzündung oder eine Achillesfersenreizung, da bin ich dann auch unter ärztlicher Überwachung. Okay. Und man muss erst mal ein bisschen unterscheiden, was ich mache, ist jetzt mit einem klassischen Profisportler oder mit dir, der Unterschied ist, ich habe nicht diese abrupten Bewegungen, ich habe keine Sprints drinne. Das ist was, wenn du eine Entzündung hast oder irgendwas und du bringst Intervalle rein und abrupte Bewegungen, dann hast du natürlich auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Das ist aber bei dem, was ich mache, in der Ultra-Ausdauer-Bereich, kann man das sehr weit verschieben, und der Körper passt sich einfach an. Ich habe über Jahre hinweg wahrscheinlich mehr Ausdauersport gemacht als jeder andere Mensch auf der Welt. Ich mache, glaube ich, viel Yoga und Stabilitätstraining. Ich lebe gesund, also ich tue auch wirklich sehr, sehr viel dafür. Und wenn ich jetzt nach der 10. Langdistanz komplett fix und fertig am Abend bin, dann achte ich darauf, dass ich gut esse, einen guten Schlaf habe, und am nächsten Tag bin ich wieder frisch und munter und kann den nächsten machen. Und es ist, ja, der Körper muss passen, aber es hat extrem viel damit zu tun, die Grundhaltung. Ist die Grundhaltung positiv? Denke ich mir am Abend vorm Einschlafen, kann ja kaum noch laufen, und wie soll ich morgen den nächsten Ironman schaffen? Das ist ja alles andere als motivierend. Und ich denke mir, naja, jetzt schläfst du gut und morgen gibt's dann einen neuen und geil wird's. Und das ist das eine, also diese positive Grundhaltung, und dann das Herunterbrechen in kleine Ziele. Also zwar eine große Vision zu haben, aber sich nicht davon entmutigen zu lassen. Also ich laufe in meinem Kopf keine 120 Ironmans hintereinander, sondern ich konzentriere mich auf heute. Ich konzentriere mich auch nicht auf den heutigen gesamten Tag, sondern auf die Disziplin, und auch die breche ich nochmal herunter. Also ich sage mal, ich renne zur nächsten Verpflegungsstation, zum nächsten Schokoriegel, und dann geht es in einem kleinen Etappen dem großen Ziel entgegen.
Jetzt muss man dazu sagen, während ihr gerade gesprochen habt, habe ich bei Warnsignal immer Warn im Sinne von Warn, also eine Fehlvorstellung oder eine falsche Vorstellung im Kopf gehabt. Als wenn es ein Warn ist, in dem du dich da die ganze Zeit befindest. Und sicherlich ist das auch nochmal ein Thema, worüber wir im Laufe des Podcasts sprechen wollen, was da eigentlich in deinem Körper passiert, was in deinem Kopf passiert, und vor allen Dingen für mich vielleicht auch die Frage beantworten. Du hast jetzt immer von den ersten Schritten gesprochen. Ich habe bei dir das Gefühl, irgendwann geht's eher darum, kannst du einen letzten Schritt setzen, weil ich das Gefühl bei dir habe, dass es immer weiter, immer größer werden muss und eben dein Limit sich immer weiter ausschöpft und du noch weiter dahinter kommen musst. Aber wir wollen dich erstmal noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Robin hat dein erstes Buch angesprochen, Das Limit bin nur ich. Mittlerweile hast du sogar schon zwei weitere geschrieben. Aber dieses erste Buch handelt von deinem, möglicherweise siehst du es anders, aber ich würde behaupten, von deinem bisher größten Abenteuer. Du hast 2020, 2021 einen Triathlon um die Welt gemacht. Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was hast du da gemacht?
Also der Triathlon um die Welt war auch eine 120-fache Ironman-Distanz, aber ich bin erst geschwommen, dann geradelt, dann gelaufen. Ich bin in München gestartet, bin über die Alpen geradelt nach Kroatien, dann bin ich da 456 Kilometer die kroatische Küste entlang geschwommen und das unsupported, wie es bei einem guten Abenteuer so ist. Also ich habe dann Ausrüster gemeinsam ein Floß gebaut, das ist wie so ein bisschen größere Handtasche, habe das mit einem Seil um die Hüfte gebunden und habe das beim Schwimmen hinter mir hergezogen und bin dann abends immer ans Ufer und am nächsten Tag weitergeschwommen. Das war ziemlich heftig, weil so ohne Begleit Boot durchs offene Meer schwimmen für 2 Monate, das ist, bringt auch mich aus der Komfortzone. Und dann ging es auf dem Fahrrad weiter. Es war während der Pandemie, also es waren dann auch Grenzen geschlossen. Ich musste oft meine Route ändern, bin dann nicht wie geplant so eine schöne warme Südroute durch Asien geradelt, sondern bin dann über Ukraine und dann im Winter durch Sibirien geradelt bis an den Pazifik nach Vladivostok. Und dann bin ich noch 5000 Kilometer durch Mexiko gerannt. Auch ganz lustig, weil da wurde ich das mit den Straßenhündin gefolgt und dann wurde ich plötzlich eine nationale Berühmtheit in Mexiko. Und dann als der deutsche Forrest Gump und dann war das so ein riesen Volkslauf. Und dann bin ich noch von Portugal zurück nach München geradelt, war 14 Monate später wieder da.
Wenn wir mal ganz früh in dieser Strecke reingehen, wenn wir zum Schwimmen gucken, das eine ist, da auf offenem Meer unterwegs zu sein, unsupported, vor allen Dingen aber auch immer im Kontakt mit Salzwasser. Also es muss ja, dein Mund muss ja, ich stelle mir das vor, als wenn dein Mund immer nach dem Schwimmen so ein bisschen aussah wie so ein Räucherfisch.
Definitiv. Also ich habe dann ziemlich schnell auch richtige offene Wunden und Entzündungen am Körper gehabt. Und das verheilt auch nicht, wenn man jeden Tag aufs Neue ins Salzwasser geht. Das verheilt dann, wenn ich dann 2 Monate später wieder rausgehe aus dem Wasser. Dann hatte ich noch auch mit Quallen natürlich Probleme. Hab mir einen Neoprenanzug an, habe mir doch noch einen langen Bart wachsen lassen. Also hat eine Funktion als Quallenschutz. Und dazu einfach Strömungen, Wellengang, die ganze Ernährung. Ich war ständig hungrig und durstig, weil beim Radfahren und Laufen, ja, man hat mal Gegenwind oder die Straßen sind ein bisschen schlechter. Das heißt, es kann mal länger dauern. Aber ich werde mich in meinem Zeitplan nicht massiv verschätzen. Mhm. Beim Schwimmen im offenen Meer mit einem Floß im Schlepptau, da ist eine Strömung, von der ich nicht weiß. Oder auch der Wind ändert sich und kommt dann von vorne. Da komme ich einfach nicht mehr voran. Und dann dauert es halt statt wie geplant 1,5 Tage in den nächsten Hafen, wo ich dann aus dem Wasser kann und zum Supermarkt laufen. Das dauert dann halt jetzt 3 Tage und dann habe ich nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken. Also es ist schon, ich sage immer, Swimpacking ist eine saugeile Disziplin, um eine garantiert miserable Zeit zu haben.
Ich muss da unbedingt jetzt reingehen, weil ich frage mich jetzt gerade, während du das erzählst, woher kommt dieser Ehrgeiz, dass du genau an diesen Punkten, die ja unglaublich wehtun müssen und wo es wirklich auch mal nicht schön ist. Ich meine, dieses Abenteuer, das klingt wunderbar und wenn man das gefinisht hat, dann kann ich mir diese Satisfaction absolut vorstellen. Aber dieser Moment, wo du da in diesem Wasser bist, mit den Quallen, mit den offenen Wunden, woher kommt der Ehrgeiz, dass du dann weitermachst und dir sagst, nein, ich muss jetzt über dieses Limit gehen?
Also für mich ist am Ende ein Rekord ein Bonus. Es ist schön, ihn zu haben, aber es macht einfach so viel Spaß, auf ein Ziel hinzuarbeiten, was für mich persönlich Sinn ergibt. Muss nicht für jeden Sinn ergeben, aber für mich tut es. Das ist mein großer Traum. Und das ist einfach so die Frage, bei so einem Projekt, da stehe ich jeden Morgen auf, um die beste Version von mir zu sein. Also wir brauchen ja eine Aufgabe und ein Ziel im Leben. Und was aber am Ende zählt, ist nicht der Rekord, sondern es ist der Weg dahin. Also es sind Erlebnisse, es sind Begegnungen mit Menschen, mit Tieren, mit Natur. Es ist ein Sonnenuntergang im Wasser nach einem langen Tag und harten Tag. Es ist eine Nacht auf dem Baikalsee oder in der Wüste. Und das sind diese Momente, wo ich auch die Kraft rausnehme. Und das Schöne ist, unser Gehirn hat die seltsame Eigenschaft, auch schwere und harte Zeiten in tolle Erinnerungen umzuwandeln. Also wenn ich jetzt zurückdenke an die Adria oder an die Schneestürme in Sibirien, ich sage, ja, es war, also ich habe das als schöne Erinnerung im Kopf. Die schönen Momente, die sind auch noch schöner, wenn sie hart erkämpft wurden. Also wenn ich so an die Highlights zurückdenke, das war immer nach einem harten Tag. Und ein Fahrradfahrer oder ein Bergsteiger oder ein Skifahrer, der weiß das, wenn er zum Gipfel mit eigener Kraft hochgekommen ist, dann ist die Aussicht besser, als wenn er mit der Gondel hochgefahren ist. Und das habe ich die ganze Zeit, diese Erlebnisse.
Trotzdem ist es ja so, dass es für mich rüberkommt, wenn du das so erzählst, dass du diesen Drang verspürst, immer wieder diese Limits zu verschieben. Und mich bringt es aus psychologischer Hinsicht irgendwie automatisch zu der Frage, hattest du schon immer das Gefühl, gegen Limits, gegen Widerstände ankämpfen zu müssen? Also liegt das vielleicht sogar auch in deiner Kindheit begründet? Also wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Kindheit? Hat es was damit zu tun, wie du heute als Mensch bist, würdest du sagen?
Also es gibt definitiv auch Extremsportler, die jetzt drogenabhängig waren oder aus ganz schwierigen Familienverhältnissen kommen. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich hatte eine sehr tolle Kindheit, war immer Sport. Ich habe einen älteren Bruder, ist 3,5 Jahre älter. Wir haben immer meinen Sportkollege, das hat mich natürlich auch angestachelt, will ja auch dann irgendwie besser sein. Mhm. Und am Ende war es mein Leben. Ich war immer ehrgeizig und wollte Grenzen verschieben, wollte meinen eigenen Weg gehen. Aber ich renne jetzt nicht vor irgendwas weg, sondern auf was zu, also auf Erlebnisse, auf Erfahrungen. Da ist jetzt kein Schlüssel-Krisenmoment, den ich hatte, wo ich dann irgendwie gedacht habe, okay, jetzt muss ich was ändern, sondern das war einfach mein, mein Traum. Und den habe ich irgendwann angefangen und dann habe ich gemerkt, da bin ich auch sehr gut drinne. Es macht mir viel Freude, es gibt mir einen Sinn und dann wollte ich mehr davon und die Projekte wurden einfach jedes Jahr ein bisschen größer.
Da würde ich ganz gerne einhaken, vielleicht erstmal mit einer Anekdote. Mein erster Kontakt mit so Ultradistanz-SportlerInnen war mit Martin Strehlen, ein Ultramarathonschwimmer, der dafür berühmt geworden ist, dass er den Amazonas der Länge nach durchgeschwommen ist. Das war ein Slowene, wirklich ein Fels von einem Menschen. Und der ist zum Schwimmen tatsächlich und zum Ultralangschwimmen gekommen, weil er aus einer Spielsucht kam. Und er hat die Spielsucht substituiert durch die Sportsucht, die dann irgendwann entstanden ist. Und natürlich, Sport verbindet man immer mit Gesundheit und mit Fitsein. Und du hast es ja auch gerade gut beschrieben, Jonas, dass du da sehr auf deinen Körper achtest und dass du ja jetzt rein, was Erschütterungen und so weiter angehst, den Körper gar nicht so sehr herausforderst. Aber bei ihm war es zum Beispiel so, die waren auf dem Amazonas unterwegs, da gibt es natürlich auch Piranhas und er hatte immer ein Begleitboot. Wenn die Piranhas kamen, dann hatten sie immer einen Eimer Schweineblut, den sie auf der gegenüberliegenden Seite von ihm ins Wasser gekippt haben und die Piranhas dahin geschwommen sind. Jetzt war es aber so, er hatte eine faustgroße Narbe auf dem Rücken und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, woher kommt diese Narbe? Und er sagte, oh, that was Piranha. It's a beautiful fish, but when they smell blood, they go crazy. And one time, they put the blood on the wrong side of the boat. They put it on me. Und dann wurde dieses Blut auf ihn gekippt und die Piranhas sind raus. Er wurde so gerade rausgerannt. Er hatte wirklich diese faustgroße Narbe und es war so, ja, okay, das ist so, damit leben wir irgendwie. Das passiert halt und das gehört dazu, was dann doch nicht so ganz gesund klingt, aber vielleicht einfach kommt, weil man eben diese Limits immer weiter ausreizt. Und du sagst, es hat diesen Moment nicht bei dir gegeben, aber wenn man sich deine Biografie anschaut, dann sieht man schon, okay, hier studiert, da Bachelor, da Master, dann im Sales Management gearbeitet und dann plötzlich eben diese großen Touren, was ja nicht nur bedeutet, dass du unheimlich viel Zeit investierst, sondern auch, dass du deinen sicheren Job zurücklässt, um etwas zu machen, von dem du nicht genau weißt, ob du das überhaupt irgendwie finanziert kriegst. Wie bist du denn dahin gekommen?
Auch schon während dem Studium war für mich klar, ich möchte selbstständig sein, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte ortsunabhängig sein und Abenteuer ins Leben reinbringen. Also jetzt so die klassische Karriere, das war nie meine Sache, aber ich wollte auch nicht nach dem Studium ohne Ersparnisse, ohne wirkliche Arbeitserfahrung dann da reinspringen, sondern da war ich letztendlich einfach, ich habe meine 2 Jahre im Vertrieb als Lernen gesehen. Vertrieb musst du können, ganz egal, was du später machst als Selbstständiger und ein bisschen was auf die Seite legen, einfach so als Startkapital. Das war mein Ziel. Und dann kam so, ja, Firmenfeier und mein damaliger Chef war auch ganz gut dabei und hat dann, habe ihm das erzählt, ich würde gerne Weltrekord machen und er hat meinen ersten Weltrekord gesponsert. Und dann habe ich das gemacht und ich hatte, schon bevor ich los bin, war mir das schon klar, dass jetzt irgendwann in nächster Zeit ich mich mal selbstständig mache und war jetzt nicht unbedingt als Abenteurer oder Profisportler, sondern ich hatte verschiedene Ideen. Aber während dem Projekt bin ich die schnellste Eurasien-Durchquerung von Portugal nach an die russische Pazifikküste geradelt in 2 Monaten. Da wurde mir schon klar, also ich kann jetzt nicht einfach zurück. Ich habe gerade jeden Tag mehr erlebt als in einem Monat im Büro davor. Und da wollte ich mehr davon. Das war klar. Und da habe ich gedacht, ich setze alles auf eine Karte, weil am Ende, was konnte ich denn verlieren? Also die Jobaussichten als Abenteurer, die sind jetzt anders als bei einem Fußballspieler, wenn man seinen ersten Vertrag unterschreibt als Abenteurer. Ich lebe jetzt mittlerweile gut davon, aber da bin ich einer von ganz, ganz, ganz wenigen. Also wo ich meinen Job gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe, da bin ich fest davon ausgegangen, ich werde wahrscheinlich deutlich weniger verdienen als jetzt in meinem vorherigen Job. Aber das ist auch in Ordnung, weil es ist meine Leidenschaft, da habe ich ein schönes Leben. Und das Risiko habe ich nicht gesehen. Das Risiko, wenn es nicht klappt, dann bin ich trotzdem gut ausgebildet, kann ein paar Sprachen, habe Arbeitserfahrung. Ich finde ja einen neuen Job. Und das Risiko für mich war, die Möglichkeit gehabt zu haben, meinen Traum zu verwirklichen, das Leben selbst zu gestalten und es nicht zu tun. Das war für mich das viel, viel höhere Risiko, dass ich irgendwann alt bin und denke, ja, was wäre, wenn? Und daher war das für mich vollkommen klar, das muss ich jetzt machen. Und auch ich habe großes Glück mit meiner Familie. Auch da war jetzt niemand dabei. Das kennt man ja aus von deutschen Eltern. Und was jetzt mit deiner Altersvorsorge? Und das war in meiner Familie nicht so. Meine Eltern haben gesagt, na, wenn du das wirklich möchtest, probierst, wir können dich dabei unterstützen. Und das habe ich dann gemacht, habe dann den nächsten Weltrekord aufgestellt, die Panamericana. Und dann das Jahr darauf Nordkap Kapstadt und dann fing es langsam auch an, dass ich davon leben konnte.
Ich kann das total nachvollziehen, weil ich hatte, glaube ich, damals die ähnliche Situation, dass ich auch vor der Wahl stand, eine ganz normale Karriere bei der Polizei zu beginnen, wo ich mich beworben hatte, oder eben alles auf eine Karte zu setzen und die Tür Fußball zu versuchen. Damals hat mich mein Vater auch ermutigt zu sagen, ja, leb deinen Traum oder versuch ihn zu leben. Und ich glaube, das ist erstmal eine ganz, ganz wichtige Message, dass es sich auch lohnt, an seinen Träumen festzuhalten, daran zu glauben und dass man dafür auch immer belohnt wird. Natürlich kriegt man nichts im Leben geschenkt, man muss da hart für arbeiten, aber ich glaube, am Ende des Tages kriegt man schon immer eine Art Belohnung. Was ich bei dir so interessant finde, Jonas, ist, du erzählst, dass du dann immer größer gedacht hast, immer größer geträumt hast und immer mehr Abenteuer auch auf dich genommen hast. Ich kenne das Gefühl von mir, dass wenn ich Erfolge habe, dann will ich mehr davon, dann möchte ich größere Erfolge und das möchte ich immer mehr. Das ist ja wie so eine Art Mantra, das ich mir selber auch immer wieder vorspiele. So, ich habe jetzt einen Erfolg erreicht und damit will ich jetzt nicht stehen bleiben und damit bin ich nicht zufrieden, sondern ich möchte gerne mehr davon, weil es mir halt auch unglaublich viel gibt. Und gleichzeitig erwische ich mich aber, wenn ich da rational drüber nachdenke, auch dabei, dass ich mir denke, ist das vielleicht eine Art Suchtgefühl auch, das ich da entwickelt habe? Also bin ich ein süchtiger Mensch? Bin ich süchtig nach Erfolg? Und ich kann die Frage eigentlich gar nicht so wirklich beantworten, weil ich glaube schon, dass ich ein paar Kriterien für einen Süchtigen erfülle. Und deswegen will ich dich gerne fragen, bist du süchtig?
Ich würde bei mir nicht sagen, dass ich süchtig nach Erfolg, ein bisschen auch. Ich bin aber vor allen Dingen süchtig nach Erlebnissen, nach Abenteuern, nach Erfahrungen, danach mich selber weiterzuentwickeln. Das ist was letztendlich, was mich voranbringt, was mich vorantreibt, wo ich mich weiterentwickle, was ich als was extrem Positives sehe.
Ich kann das aus meiner Sicht beschreiben. Diese Erfolge, die ich habe und dieser Suchtfaktor, den der Erfolg mit sich bringt, der ist schon auch auf einer gewissen Ebene eine Art Kompensation für mich. Und zwar war es vor allem in meinen Anfängen der Karriere so, dass ich starke Selbstzweifel hatte. Bin ich wirklich gut genug? Ich bin spät in dieses Fußballbusiness reingerutscht, war mit 18 noch mit meinen Freunden unterwegs und hatte einfach lange das Gefühl, dass ich nicht so gut bin wie die anderen Spieler, mit denen ich aber in einer Mannschaft gespielt habe. Und die Erfolge, die ich dann so hatte, ob das jetzt kleine Erfolge waren oder ob das Titel waren, das waren für mich trotzdem irgendwie so wie eine Art Bestätigung dafür, dass ich halt eine Daseinsberechtigung in diesem Business habe. Ist die Sucht, die du hast, trotzdem auch Kompensation für irgendwas anderes?
Würde ich nicht sagen, dass es Kompensation ist. Natürlich ist es wunderschön, auch Bestätigung zu bekommen, dass man in was Gutes und Erfolge feiert. Das ist ja wunderschön, auch so ein Feedback zu haben. Also für mich das Schönste bei so Projekten ist, das sind Erlebnisse, sind Begegnungen, ist auch zu sehen, ich kann das. Und am Ende, der Rekord ist für mich eher nebensächlich, sondern was mich am stolzesten macht, ist zu sehen, wenn Tausende von Leuten mehr Sport machen wegen mir. Wenn Leute mit mir ihren ersten Marathon laufen oder ihre erste Langdistanz machen oder 10 Kilometer mitlaufen, statt auf dem Sofa zu sitzen. Und das ist jetzt keine Kompensation, das ist einfach was, wo ich eine Aufgabe habe, die für mich einen Sinn ergibt und wo ich drin aufgehe.
Was für mich da ein total relevantes Thema ist, das Thema Genuss. Und ich kenn's von dir, Robin, wenn du deine großen Erfolge hast, egal ob innerhalb eines Spiels, nach einem Spiel oder nach einer Saison, dann hast du immer ein Team um dich, mit dem du feiern kannst. Dann gibt es immer diese großen gemeinsamen Momente. Und du sprichst ja auch dieses Gemeinsame an, Jonas. Was ich mich frage, gerade wenn du schwimmst und so weiter, dann setzt du dich ja immer wieder dieser Einsamkeit aus. Und dann gibt es eben keine Momente mit anderen Menschen, explizit nicht. Wie gehst du mit dieser Einsamkeit um? Und dann auch zum Thema Genuss. Rückblickend hast du jetzt immer wieder gesagt, ist selbst so ein Sturm in Novosibirsk für dich eine tolle Erfahrung. Aber auf diesen großen Reisen, beschreib mal ein, zwei Momente, wo du wirklich in dem Moment gemerkt hast, das ist gerade genau richtig, was ich mache. Das fühlt sich gut an, hier bin ich richtig.
Das habe ich fast jeden Tag bei so Projekten. Sei es nach einem, jetzt bei meinem letzten Projekt, wenn ich auf dem Lauf bin und es ist eine super Stimmung, sind Leute dabei und dann komme ich ins Ziel, habe mein Team drumherum und wir haben wieder einen Tag geschafft, wo wir unserem Ziel näher gekommen sind. Und bei den Abenteuerprojekten, jetzt im Triathlon um die Welt, da gibt's Erlebnisse. Ich bin mal nachts durch Newcon geradelt und dann kamen die Polarlichter über mir und ich war ganz allein in der Mitte von nirgendwo und der ganze Himmel ist grün mit Polarlichtern. Das ist was was Unbeschreibliches. Oder ich bin durch die Sahara geradelt, nachts in der Mitte von nirgendwo. Das nächste Ortschaft ist 500 Kilometer weit weg. Es gibt kein Licht und du hast den Sternenhimmel. Und das ist so, so hell, das ist so friedlich. Du hast das Gefühl, du bist der einzige Mensch auf der Welt. Und das sind Erlebnisse, das ist so intensiv und da fehlt auch niemand. Du hast gerade Einsamkeit angesprochen. Ich habe auf meinen Abenteuern, wenn ich alleine in der Adria schwimme oder in der Sahara bin oder in Sibirien, da fühle ich keine Einsamkeit. Da bin ich in der Natur auf einem Abenteuer und da fehlt auch niemand. Also ich bin gern unter Menschen, aber in den Momenten fehlt es auch nicht. Ich habe Einsamkeit in meinem Leben, habe ich letztendlich vor allen Dingen zweimal gespürt. Es war einmal in Mexiko, wo ich dann als deutscher Forrest Gump bekannt wurde und das wurde dann so ein Volkslauf. Und das zweite Mal, jetzt bei meinen 120 in Rot am Ende, wo dann tausende von Leuten mitgemacht haben. Und zwar aus dem Grund, jeder will was von mir. Ich habe praktisch keine Privatsphäre mehr und stehe dem alleine gegenüber. Also es ist praktisch, Robin, wenn sie dich nach einem Spiel alleine in die Fans schicken und du bist der Einzige und sprichst noch nicht so gut Italienisch und dann hast du da alle Fans, jeder will ein Selfie und ein Autogramm und du stehst dem allein gegenüber. So eine Situation wäre für mich in der Menschenmenge tatsächlich Einsamkeit. Für mich ist Einsamkeit auch so ein bisschen Anonymität in der Großstadt zum Beispiel. Also ich fühle mich in der Natur niemals einsam. Es ist eher in der großen Stadt, wo man in einem großen Haus wohnt, wo noch 10 andere Familien wohnen und man kennt teilweise seine Nachbarn nicht mehr. Das ist also diese Anonymität ist für mich viel, viel mehr Einsamkeit als jetzt irgendwo in der Mitte von irgendwo.
Damit bringst du nochmal sehr gut auf den Punkt, was du eben schon so umschrieben hast, dass du in der Gruppe, wo ganz viele sind, mit denen du aber in dem Moment nichts gemein hast, wo alle da sind, aber keine richtige Nähe herrscht, dass da die Einsamkeit da ist, gleichzeitig in der Situation in der Nacht im Newcon, bist du dir selber so nahe, dass du dir genügst. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, über den wir, Robin, auch gleich nochmal sprechen können, ob du dir eigentlich genügen kannst. Ich würde aber in Bezug auf die Einsamkeit erstmal nochmal da bleiben, gerade auch bei dieser Anonymität und den großen Gruppen. Wenn du so eine große Reise machst, wir bleiben nochmal bei dieser Weltumrundung, entsteht ja auch eine Art von Einsamkeit, wenn du zurückkommst. Und die Menschen triffst, die du kennst und die dich dein Leben lang begleitet haben, aber du selbst kommst wieder mit Erfahrungen, die diese Menschen alle nicht geteilt haben. Du kommst im Grunde als ein neuer Mensch wieder mit einem riesigen Rucksack auf. Wie schwer fällt dir dieses Ankommen und dieses wieder quasi mit den anderen auf eine Wellenlänge kommen?
Die Fallhöhe nach jetzt einer Weltumrundung, die ist hoch. Es gibt auch viele Weltreisende, die hinterher Depressionen haben. Ich nehme jetzt auch mal aus dem Sportbereich, gibt es ja auch. Im Fußball hat man das Glück, dass halt wieder ein neues Spiel kommt, eine neue Saison. Also man hat immer eine neue Chance. Olympiateilnehmer aus einer Randsportart, der hat alle 4 Jahre einen Karrierehöhepunkt. Und alles zwischendrin ist im Verhältnis zu Olympia ziemlich wenig wert. Also da ist dann nach Olympia oder nach einer Weltreise die Fallhöhe ziemlich hoch. Ich habe das nicht nach Projekten, dass ich jetzt irgendwie Einsamkeit oder Traurigkeit verspüre, weil ich auch was zu tun habe. Also ich habe nach einem Projekt natürlich erstmal noch Medientermine und so weiter und dann vielleicht auch einen kleinen Urlaub. Aber ich habe das nächste Highlight, das nächste Ziel immer im Kopf und das brauche ich auch. Also ich habe, bevor ich ankomme, mein nächstes Projekt im Kopf. Also ich brauche irgendwas, auf was ich mich freuen kann, den nächsten Meilenstein, irgendwas Schönes. Die zweite Frage auch in dem Kontext, dass ich mich verändere, wenn ich jetzt eine Weltreise mache und zurückkomme, ist klar. Und habe ich jetzt noch mit vielen Leuten, von denen ich Abitur gemacht habe, die auch dann in ihrem Ort geblieben sind. Und da sind natürlich keine Gemeinsamkeiten mehr vorhanden. Da habe ich mich einfach vollkommen in eine andere Richtung entwickelt. Und trotzdem habe ich auch noch aus dem Studium und noch Freunde, auch wenn wir jetzt ein anderes Leben haben, die dann trotzdem bleiben. Und habe mir dann natürlich auch mein Umfeld geschaffen an neuen Freunden, die meine Leidenschaft teilen. Ich habe das große Glück, dass meine Familie dabei ist bei vielen meiner Projekte. Mein Vater macht mein Management, das ist auch so ein bisschen ein Familienunternehmen. Ich sehe das als großes Privileg, was für viele tolle Menschen ich auch getroffen habe über meine Reise und wen ich da auch mitnehmen kann.
Das klingt für mich trotzdem so, als wenn du dann nach Hause kommst, irgendwie auf der Suche bist, immer wieder deinen Alltag quasi zu brechen. Also immer wieder auf der Suche bist nach etwas Neuem, was dich antreibt, worauf du hinarbeiten kannst, was ja erstmal nicht unbedingt ja bedenklich ist. Und trotzdem frage ich mich, wie wichtig, unwichtig ist dir Alltag, beziehungsweise welches Verhältnis hast du zu Langeweile?
Ich habe keinen Alltag im klassischen Sinne, sondern ich bin unterwegs, bin auf Reisen. Ich habe mal vielleicht mal ein paar Wochen, wo ich an einem Ort bin, aber mache ich dann Sport, dann mache ich was, aber ich brauche schon was zu tun. Also ich möchte keinen Alltag und das im klassischen Sinne, das würde mir auch relativ schnell langweilig werden. Wenn du hast vorhin das Thema Sucht angesprochen und ich bin definitiv auch süchtig nach Erlebnissen, nach Aufgaben. Ich will ja was zu tun haben.
Ich finde es gerade ganz spannend, weil ich habe gerade so ein bisschen auch öfter mit meiner Frau die Diskussion darüber, dass ich der Meinung bin, auch unsere Kinder mit Langeweile großzuziehen, weil ich das für sehr, sehr wichtig halte, für ihren Alltag später und ihr Leben später, weil selbst kleine Kids werden ja teilweise schon mit Reizen konfrontiert und es gibt eine Reizflut ja mittlerweile schon an Medien, aber auch an Spielsachen, mit denen sie tagtäglich konfrontiert werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie dadurch verlernen, selbst kreativ zu werden. Dass sie selber auf Gedanken kommen, was kann ich jetzt machen? Ich habe jetzt gerade nichts zum Spielen, also muss ich was selbst finden. Und ich kann mich an meine eigene Jugend erinnern, wo das ja einfach der Alltag war, quasi kreativ zu werden. Und deswegen finde ich das ein total aktuelles und ein total spannendes Thema. Ja, deswegen will ich auch nochmal nachfragen, wie hältst du denn Langeweile aus? Wie gehst du damit um, wenn dir langweilig ist?
Also ich mache dann Sport, ich plane mein nächstes Projekt, ich arbeite an irgendwas, aber ich mache jetzt keine, also du hast gerade ein Thema, die Medien auch angesprochen und das sehe ich, wie du auch, extrem kritisch, wenn man Langeweile hat und man lässt sich halt berieseln mit irgendwas, zappt mal durch die Fernsehkanäle oder irgendwas, mir würde nur noch langweiliger werden, das finde ich ganz fürchterlich und das muss man auch aushalten, in der Hinsicht jetzt mal nichts zu tun, also gerade mit Medien. Das Leben geht auch ohne Fernseher und ich brauche eine Aufgabe im Leben und jetzt die Langeweile über einen langen Zeitraum mit nichts zu tun zu haben, das ist mal ein bisschen okay, aber ich möchte dann Sport machen oder irgendwas anderes, ja.
Was wäre die härtere Challenge für dich? Ein Ultramarathon hinken oder 48 Stunden in der Hängematte?
48 Stunden in der Hängematte, ganz, ganz klar.
Sehr schön. Und dann will ich unbedingt jetzt auch zu den Themen, die wir gerade hatten, zwei Fragen noch an dich stellen, Robin. Die eine habe ich eben schon angedeutet. Genügst du dir selbst?
Ich habe es gelernt, tatsächlich. Mittlerweile kann ich, glaube ich, relativ offen und ehrlich zu mir selbst sagen, dass ich mir genüge. Aber es war definitiv ein Prozess. Ich habe gerade in einem anderen Diskurs über Selbstzweifel gesprochen. Und Selbstzweifel gehen ja auch immer damit einher, dass man ja sich selbst nie genügt und mit sich selbst nie zufrieden ist. Und ich glaube, das kommt einfach daher, dass ich immer das Gefühl hatte, mehr arbeiten zu müssen als alle anderen, um auf dieselben Resultate zu kommen. Und deswegen hatte ich immer so das Gefühl, dass ich nicht so viel Talent hatte oder nicht so gut war eben wie die anderen. Und mit der Zeit und auch mit der Hilfe von meiner Psychologin haben wir sehr, 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 sehr stark an dieser Selbstwirksamkeit und an dieser Resilienz und an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Und ab dem Moment, wo ich wirklich meine eigene Persönlichkeit akzeptiert habe und mir sagen konnte, genau so, wie ich bin und das, was ich mache, mit allen meinen positiven und meinen negativen Aspekten, die es absolut auch gibt, bin ich trotzdem gut so. Ab dem Moment habe ich mir selbst auch genügt und ab dem Moment war ich zufrieden mit mir selber und ich weiß, dass es immer Situationen geben wird, wo ich Widerstände überbrücken muss, wo ich auch Rückschläge akzeptieren muss. Das ist einfach part of the game und das ist das Leben. Und dennoch habe ich gelernt, auch diese Momente dann eher als Lernmoment zu sehen, als Niederlage. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Learning so in meiner Karriere, dass es Niederlagen nicht so wirklich gibt. Ich vielleicht, Jonas, wir können auch gerne gleich nochmal sehr, sehr gerne über Niederlagen reden. Vielleicht hat bei dir auch nicht immer alles geklappt, da bin ich mir sogar sicher. Aber für mich waren Niederlagen sehr lange Zeit unglaublich persönlich. Und ich habe das dann wirklich so als persönlichen Rückschlag hingenommen und habe das nicht genommen als, ja okay, was kann ich denn daraus mitnehmen? Und als ich dieses Mindset geändert habe und mir gesagt habe, jede Niederlage bringt auch einen Lernmoment mit sich, habe ich ganz, ganz viel über mich selber auch gelernt und zeitgleich aber auch bin ein besserer Mensch und ein besserer Fußballer geworden. Deswegen ja, Jonas, an dieser Stelle vielleicht einfach mal dich gefragt, wie gehst du mit Niederlagen um, wenn es die denn gibt?
Ich habe natürlich Teile von meinen Projekten ständig Rückschläge. Ich habe alle meine großen Projekte geschafft. Aber ich nehme jetzt mal den Triathlon um die Welt. Da wollte ich CO2-neutral um die Welt und wollte ein Segelboot finden. Das habe ich nicht gefunden und bin dann von Vladivostok nach Mexiko geflogen beispielsweise. Den Triathlon um die Welt habe ich trotzdem geschafft, aber das war was für mich erstmal ein Riesenrückschlag war. Ich bin auch öfters festgesessen. Ich habe natürlich Defekte gehabt, ich habe Verletzungen gehabt. Ich bin beim Triathlon um die Welt in der Türkei einmal 7 Wochen festgesteckt, weil ich kein Visum bekommen habe. Und es sah so aus, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich dieses Projekt fortsetzen kann. Was für mich das Entscheidende ist, mich bei Rückschlägen auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Also jammern hilft am Ende nichts. Sag mal, wenn es regnet, dann kann ich darüber jammern und traurig sein oder ich akzeptiere es und mach das Beste draus. Und es regnet in beiden Varianten. Also ist immer die Frage, wie man das Ganze sieht. Dieses Konzentrieren auf das, was ich beeinflussen kann und das, die weite Ziellinie im Auge zu haben, solange ich in die richtige Richtung renne, ist ja auch alles gut. Das ist für mich unglaublich wichtig. Und die Lage am Ende ist eine Chance. Es ist eine Chance zu lernen aus seinen Fehlern und wieder aufzustehen und es nochmal zu machen.
Du sprichst zwei Aspekte hier an, vielleicht nochmal einmal zu den Niederlagen. Wann war denn so ein Moment, wo du so nah wie noch nie am Abbruch einer solchen Reise warst?
Also den Moment, wo ich ans Aufgeben gedacht habe, den hatte ich nie, muss ich ganz klar sagen. Ich habe immer daran geglaubt, ich weiß jetzt gerade noch nicht, wie es weitergeht, aber ich finde eine Lösung. Ist bei meinen vorherigen Projekten ja auch, sag ich mal, so definiert per Definition, naja, dann dauert es halt ein bisschen länger. Daher das, wo ich am nächsten dran war, also die kritische Situation, die ich hatte, war definitiv jetzt bei den 120 Ironmans in 120 Tagen letzten Sommer. Da hatte ich zweimal eine Knieentzündung, ich hatte mal eine Achillesfersenreizung und vor allen Dingen hatte ich einmal eine Erkältung. Und ich möchte jetzt definitiv niemandem raten, mit Erkältung Sport zu machen. Man muss es im Kontext sehen, Profisportler, ich habe so eine ärztliche Überwachung gemacht. Und an dem Tag, wo ich eine Erkältung hatte, dann Infekt, da habe ich mehrmals am Tag mit meinem Arzt telefoniert. Er kam abends, hat mich komplett untersucht mit Ultraschall und so weiter, um zu schauen, dass nichts aufs Herz geht. Ich habe trotzdem natürlich in 14 Stunden mein Ironman gemacht. Mir war aber zu 100% klar, ich habe vorher auch die Verantwortung abgegeben, ich riskiere keine bleibenden Schäden. Und in dem Moment, wo mein Arzt sagt, wenn du jetzt weitermachst, riskierst du bleibende Schäden, ist es vorbei. Und er hat ziemlich klar gesagt, naja, er kommt jetzt heute Abend und misst Fieber. Und wenn ich Fieber habe, ist das Projekt vorbei. Das ist so, wo ich definitiv am nächsten dran war, weil ich nichts tun konnte. Also ich kann mich hier durchkämpfen, ich kann mein Bestes geben, aber wenn ich heute Abend Fieber habe, dann ist das Projekt vorbei.
Interessantes Thema, das kann ich irgendwie sehr, sehr gut auch auf meinen eigenen Sport beziehen, weil wie oft habe ich nicht Verletzungen gehabt, die zwar wehtaten und die vielleicht auch eher ungesund sind, wo ich mir dann trotzdem aber irgendwas eingeschmissen habe, um dann eben performen zu können auf dem Platz. Und ich finde, das sollte man an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal echt klipp und klar sagen, dass solche Sachen, wie du sie ansprichst, oder Verletzungen oder Krankheit, dann doch eben Warnsignale vom Körper sind. Und wenn man die dann unterdrückt mit irgendwelchen Medikamenten, ich glaube, das hat dann nur den gegenteiligen Effekt, nämlich, dass man langfristig eben noch größer geschädigt wird. Deswegen ist es ein total spannendes Thema, weil ich mich auch immer wieder damit auseinandersetze. Ist es das jetzt wert? Will ich meinem Körper wirklich diesen Strapazen aussetzen? Wir haben jetzt ganz lange auch über Limits gesprochen und über Grenzen gehen gesprochen. Und ich finde auch, dass ich als Leistungssportler die Verantwortung habe, meine Grenzen zu verschieben und meine Limits immer wieder auszutesten. Und dennoch komme ich sehr, sehr oft an diesen Punkt, wo ich mir denke, ist es das jetzt wirklich wert? Weil ich habe nach der Karriere nun mal auch nochmal ein Leben und ich möchte nicht jetzt riskieren, dass ich zwar im Moment performen kann und alles dafür überhabe, jetzt bestmöglich erfolgreich zu sein, aber dafür langfristig kein glückliches Leben mehr haben kann, weil es eben nachhaltige Schäden auslöst. Und ich glaube, da muss man sich dann einfach bewusst machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, das finde ich halt total spannend. Ich habe für mich entschieden, dass ich sehr, sehr viel für diesen Sport opfer, aber ich opfer nicht meine Gesundheit auf langfristige Art und Weise für meinen Beruf. Und ich habe das Gefühl, dass du aber bewusst gegen diese Limits ankämpfst und bewusst gegen diese Schmerzen ankämpfst, um ja dieser Sucht nach Erlebnissen nachzukommen oder diese zu befriedigen. Gehst du das mit oder ist das übertrieben von mir?
Ich muss da ein bisschen widersprechen. Also ich kenne sehr viele Profisportler und auch Ex-Profisportler, die dann auch mit Mitte, Ende 40 auch ganz schöne körperliche Beschwerden haben. Triathlon ist per se erstmal eine unglaublich gesunde Sportart. An sich ist Schwimmen, Radfahren und Laufen unglaublich gesund. Ich mache das natürlich ein bisschen länger als andere und verschiebe da auch Grenzen, aber auch die Basis, mit der ich reingehe, ich trainiere 50 Stunden in der Vorbereitung dafür. Ich mache viel Yoga, ich mache viel Stabilitätstraining, um einfach einen starken Rumpf zu haben, Verletzungen vorzubeugen, ernähre mich gesund, verzichte praktisch komplett auf Alkohol. Also ich tue auch alles, um, sag ich mal, die Basis zu legen, dass der Körper sowas kann. Das ist unglaublich wichtig. Und Ich bin gerade so ein bisschen Versuchskaninchen für auch die Wissenschaft, jetzt gerade mit den 120 Tagen. Da ging vorher auch so ein bisschen in der Sportmedizin und in Medien die Debatte rum in Deutschland, ist es machbar und ist es gesund? Es gab keine Vergleichswerte. Ich meine, das hat noch keiner gemacht. Und man muss ein bisschen unterscheiden zwischen Maximalbelastung, also wenn ich einen Ironman in 9 Stunden machen würde und das jetzt, ich meine, ich würde mich verletzen, wenn ich das jeden Tag hintereinander mache. Ist ganz einfach. Aber ich mache das ja in einem, also ich habe ja einen Durchschnittspuls von 100, 105 bei so einer langen Distanz.
Ja, das
ist was komplett anderes. Und dann in so ganz extremen Sachen, wie jetzt im letzten Projekt, gebe ich auch die Verantwortung, dann an meinen Arzt und meinen Physio auch Nein zu sagen. Und die haben jetzt auch kein Interesse daran, vom Verein oder so einen Druck, der muss jetzt spielen, sondern sie haben meine Gesundheit und das ist das an erster Stelle.
Und wir hatten ja genau das Thema auch bei dir mit deinem Mitspieler Eduardo Bove, worüber wir ja auch in unserer ersten Folge gesprochen haben, Robin, wo eben der Druck von außen kommt. Wir sprechen jetzt hier aber, Jonas, vor allen Dingen wieder über diese physischen Aspekte des Laufens. Und du hast jetzt mehrmals dein letztes großes Projekt angesprochen, eben diese 120 Triathlons hintereinander. Jetzt wissen wir auch, wie du dich finanzierst. Du wirst von Big Pharma bezahlt als Versuchskaninchen.
Es ist ganz ehrenamtlich.
Und da war sicherlich auch die Herausforderung, eben immer wieder die gleiche Strecke zu laufen und immer wieder die gleichen Reize zu kriegen, was in sich Thema Langeweile sicherlich auch nochmal eine Herausforderung ist. Ich frage mich aber auch bei diesen großen Reisen, weil du immer wieder die Erlebnisse als deinen Antrieb beschrieben hast. Ich habe mal einen Ultramarathonläufer begleitet und ein Buch mit ihm geschrieben, Robbie Clemens, der vom Nordpol zum Südpol gejoggt ist. Und ich habe ihn in Patagonien kurz vor Ende seiner Reise besucht. Und physisch war der total in Ordnung, hat alles gepasst, gesund. Aber psychisch war der randvoll. Das war ein Geist, da hat nichts mehr reingepasst. Das war ein Fass, was bis oben hin voll war. Und jeglicher Reiz, der von außen gekommen ist, hatte ich das Gefühl, überfordert ihn. Er war einfach voll. Wie gehst du mit all diesen Reizen, all diesen Erlebnissen um, die du auf deiner Reise machst und die ja irgendwann einfach zu viel sein müssen gegen Ende deiner Reise?
Man hat definitiv natürlich eine Reizüberflutung. Das ist auch so ein bisschen was nach so einer Reise für viele Menschen ein Problem ist, dass der Alltag dann so reizlos wirkt. Mhm. Und ich habe das große Projekt, das großen Vorteil, ich kann das bei meinen Projekten ja verarbeiten. Und ich meine, ich weiß auch viele Leute, die sind am Ende einem Projekt mental fix und fertig. Zum einen von der Disziplin, das jeden Tag aufs Neue zu machen, aber eben auch von den Reizen. Muss ich sagen, hab ich nicht. Ich finde es schön, ich habe vielleicht auch eine höhere Reizschwelle als andere Leute, weil ich einfach in vielen Ländern auf der Welt gelebt habe. Ich war in über 100 mit meinem Fahrrad, habe mittlerweile mehr als 500.000 Radkilometer hinter mich gebracht, dass irgendwo die Reizgrenze vielleicht auch ein bisschen höher ist. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich bei so einem Projekt am Ende reizüberflutet bin und jetzt aufgrund von Reizen nicht mehr, also irgendwie leer bin, das in keiner Art und Weise.
Verstehe ich das also richtig, dass du sagst, deine Reisen sind gleichzeitig mentale Herausforderungen, aber auch Therapie für dich selbst, weil du es eben auch gleichzeitig nutzt als Verarbeitung der ganzen Reize?
Definitiv, ja. Also es ist ja was Wunderschönes, wenn man über Wochen unterwegs ist, Sport an der frischen Luft, in der Natur, das ist das, wo ich über Dinge nachdenken kann, wo ich Dinge verarbeite und genauso auch, wo bei mir kreative Prozesse kommen. Also ich denke, bei alles in meinem Leben denke ich beim Sport an der frischen Luft nach und da kommen auch meine neuen Ideen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal in diesen inneren Kampf mit dir selbst reingehen wollen, weil es ist ja nun mal Fakt, dass du jetzt, dein letztes großes Projekt waren 120 Ironman in 120 Tagen. Das ist für mich völlig absurd. Ich bin einmal die Olympiadistanz als Triathlon gelaufen in meiner Freizeit. Und da war ich wirklich schon komplett am Ende, obwohl ich von mir selbst behaupten würde, dass ich relativ gut bin, auch in der Grundlagenausdauer. Und du machst das 120 Tage lang, 120 Mal am Stück ein Ironman. Kannst du uns trotzdem mal in diese inneren Kämpfe mit dir selbst mitnehmen? Weil es kann ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es muss ja mal wehtun. Wie schaffst du es, motiviert zu bleiben? Wie schaffst du es, diese mentale Stärke an den Tag zu legen, nicht aufzugeben? Das finde ich so unglaublich spannend.
Die Basis ist Leidenschaft, das muss gegeben sein. Man muss es wirklich intrinsisch mit seinem ganzen Herz wollen. Und ich sage mal, ich bin bedingungsloser Optimist. Also ich glaube daran, ich schaffe das. Wenn ich ein Wehwehchen habe, dann glaube ich daran, morgen ist es besser. Und ich benutze auch eine Sprache, eine Denkweise, die das ausdrückt. Also da ist kein Konjunktiv. Ich achte auch meinem Team darum, dass es Optimisten sind, weil man ist am Ende auch das, was man mit den Leuten, denen man sich umgibt. Und in meinem Umfeld ist bei so einem Projekt niemand, der jammert, sondern wenn ich eine Krise habe, dann ist mein Papa da oder immer aus meinem Team und die sind positiv und sagen, ja, es geht jetzt weiter, morgen wird's wieder super. Neben diesem Optimismus ist es auch der Fokus auf die kleinen Ziele im Tagesgeschäft. Also sich nicht davon entmutigen zu lassen, was noch alles kommt, sondern ich konzentriere mich, meine heutige Langdistanz so gut es geht zu schaffen und auch diese breche ich mir nochmal herunter. Ein guter Marathonläufer, der läuft 42 mal einen Kilometer mit seinem Kopf und ich sage immer, ich laufe von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Das wird bei dir im Fußball sein, dass du auch nicht unbedingt an Saisonende denkst, sondern du denkst jetzt an diese Halbzeit und den Weg zum Tor, das möchtest du jetzt machen und alles andere ist erstmal in weiter Ferne. Und diese Konzentration auf die kleinen Ziele, die nicht weit weg sind, ist unglaublich wichtig.
Das finde ich tatsächlich einen essentiell wichtigen Punkt, den du da ansprichst. Hat bei mir auch etwas gedauert, bis ich das in meinen Alltag integriert habe. Ich war auch am Anfang meiner Karriere vor allem sehr darauf fokussiert, so ganz langfristige Ziele zu machen und habe dadurch total den Blick auf das Hier und Jetzt verloren und auf das verloren, was es eben jetzt gilt umzusetzen, damit ich überhaupt an dieses langfristige Ziel komme. Das ist, glaube ich, auch ein total allgemeingültiger Tipp, den man auch 1:1 in seinen eigenen Alltag so integrieren kann, dass man nicht unbedingt immer langfristig denkt und schaut, was ist in 1-2 Jahren, sondern dass man sich halt ganz kleine Ziele setzt, weil der positive Effekt von kleinen Zielen ist ja auch, dass du viel mehr Erfolgserlebnisse hast. Na, und Erfolgserlebnisse geben dir wieder Positivität und geben dir ein positives Gedankengut und geben dir halt einfach Motivation und Antrieb, um das nächste Ziel wiederum zu erreichen. Und deswegen finde ich die Einstellung, die du hast, glaube ich, ja, total wichtig und absolut spannend.
Es lässt auch das Ziel nicht mehr so weit weg erscheinen. Also wenn ich an Tag 5 massive Schmerzen habe und mir denke, erst 5 Ironmans geschafft, 115 kommt noch, das ist ziemlich geil von der Motivationsperspektive. Aber ich konzentriere mich halt, naja, jetzt machst du heute noch, gehst ein bisschen schwimmen, dann gehst ein bisschen radeln, dann kommt noch ein Läufchen. Und so geht's in einem Schritt eben dem Großen entgegen. Und das ist unglaublich wichtig. Und bei so einem Projekt jetzt wie den 120 Tagen ist natürlich auch Routine. Und damit meine ich positive Gewohnheiten schaffen. Denn am Ende, ich bin an dem Punkt, ich hinterfrag's nicht. Wenn ich morgens vor 6 geweckt werde, dann stehe ich auf, gehe jetzt ins Bad, dann gibt's Frühstück und dann springe ich in den See. Und das hinterfrage ich nicht, das mache ich einfach. Und das ist was man sich mit Disziplin antrainieren kann. Man braucht Disziplin für sowas. Jeder erfolgreiche Mensch wird sehr viel Disziplin haben. Ja. Das Wichtige ist allerdings auch, dass man Disziplin, es wird irgendwann einfacher. Also auch an Disziplin kann man sich gewöhnen, indem man sich diese positiven Gewohnheiten schafft. Da gibt es auch Studien dazu, die besagen, irgendwo so beim spätestens im 60. Mal fängt man es nicht mehr an zu hinterfragen. Im Sport, sei es jetzt morgens vor der Arbeit, im Winter im Dunkeln, wenn es draußen kalt ist, um 6 Uhr aufstehen und joggen zu gehen, das ist für viele erstmal so, oh, das ist aber schwierig, aus dem Bett zu kommen. Wenn man das mal 50 Mal gemacht hat, dann ist es eine Routine, dann macht man es einfach. Und ich finde mal ein ganz schönes Beispiel dafür ist die Zähne putzen und Zahnseide nutzen. Weil ziemlich jeder Mensch putzt sich die Zähne und viele nutzen aber keine Zahnseide. Dabei ist es genauso wichtig. Und das Entscheidende ist, das Zähneputzen ist eine Gewohnheit. Ich hinterfrage es nicht, ich mache es einfach. Und die Zahnseide ist keine Gewohnheit bei vielen Menschen. Das heißt, da kommen dann diese eigenen Ausreden, naja, ist schon zu spät, ich mach's morgen wieder. Und dabei wäre es ganz einfach, man muss es nur für 60 Tage mit eiserner Disziplin, nee, komm, was wolle, ich putze jetzt 2 Monate lang Zahnseide und man wird merken, man hat es verinnerlicht.
Wie bringst du das zusammen, dass du auf der einen Seite eben süchtig bist nach Erlebnissen, aber während deinen Reisen total auf Disziplin, Gewohnheit und Routine angewiesen bist? Weil das sind ja im Prinzip 2 komplementäre Dinge zueinander.
Super spannend. Ja, auf den ersten Blick ist es erstmal ein Widerspruch, aber es kommt darauf an, bei was man Routine anwendet. Und ich mache ständig neue Dinge, auch im Training. Probiere ich ständig Neues aus. Ich bin auf Reisen. Ich versuche in meinem in meinem Alltag, sag ich mal, was in vielen Dingen auch, sag ich mal, Routine rauszuhalten. Wenn es darum geht, Dinge zu erledigen, wenn es darum geht, den Disziplin zu haben, den inneren Schweinehund ein bisschen zu zähmen, da habe ich maximale Routine und maximale Disziplin, weil das hilft mir ja am Ende.
Ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt natürlich auch ist bei euch beiden, bei allem, was ihr leistet und bei allen Challenges, wo ihr seid, ist das Thema Erfahrung. Ihr habt beide mittlerweile einen riesigen Erfahrungsschatz, wo ihr sagen könnt, ey, okay, das Hindernis ist vor mir, aber diese Hindernisse habe ich alle schon überwunden. Diese Hürden habe ich alle schon übersprungen. Das kriege ich jetzt auch noch hin, Digga. Das schaffe ich schon irgendwie. Insofern glaube ich, dass auch jede Reise oder eben auch jede Spielrobin einen da stärker machen kann.
Ich würde es insofern einfach bestätigen, als dass ich mittlerweile mit meinen 30 Jahren sagen kann, dass Erfahrung vielleicht sogar das Wichtigste ist, was man im Fußball oder in meinem Geschäft so haben kann, weil es eben dir eine gewisse Art auch von Ruhe gibt. Es gibt dir ein Gefühl von Sicherheit, weil du halt gefühlt im Kopf jedes Spiel schon einmal durchgespielt hast. Und dieses Bewusstsein und dieses Wissen, dass im Prinzip dich nichts mehr überraschen kann, ist halt auch wiederum total positiv für deine Leistung im Anschluss auf dem Platz, weil du eben weißt, ich kann mich auf meine Qualitäten verlassen und ich habe dieses Spiel in irgendeiner Form schon mal gespielt. Und das gibt einem ja ein ganz wichtiges Gefühl, um erfolgreich zu sein, finde ich.
Was für mich gerade da auch in Bezug auf dich und deinen Alltag, Robin, ein absolut großes Thema noch ist, ist das Thema Freiheit. Wenn wir Jonas hier zuhören mit seinen Reisen, mit seiner Selbstbestimmung, was er alles machen will, noch machen kann, dann wirkt das ja erstmal wie so eine grenzenlose Freiheit und vor allen Dingen eine Freiheit, die du, Robin, absolut nicht hast, weil Jonas jeden Tag selbst entscheiden kann, was er macht, wie er es macht, was das nächste Abenteuer sein kann. Du bist absolut fremdbestimmt bei allem Luxus, den du hast, bei allem Traum, den du lebst. Was sind noch Träume von dir, wenn du diese Freiheit irgendwann hast?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn ich die Sachen höre, die Jonas da erzählt, dann werde ich auch ein Stück weit neidisch, weil es genau das ist. Ich meine, the grease is always greener on the other side, sagt man ja so schön. Und ich bin unglaublich dankbar für das, was ich erleben darf. Und trotzdem ist es absolut richtig, dass ich ferngesteuert bin. Ich kriege meinen Wochenplan gesendet, ich kriege meinen Tagesplan gesendet, muss mich an Uhrzeiten halten und kann nicht irgendwie jetzt Freestyle machen und sagen, ja, ich komme jetzt, wann ich will. Und das ist natürlich eine absolute Einschränkung im Leben. Die akzeptiert man aufgrund der Tatsache, dass man halt unglaublich viel Schönes auch erleben darf. Aber ich erwische mich immer öfter bei dem Gedanken, dass ich mich danach sehne, Freiheit zu haben. Freiheit für mich selber, aber auch Freiheit für meine Familie zu haben. Weil letzten Endes ist meine Familie genauso fremdbestimmt wie ich selbst auch. Weil sie müssen sich ja auch an meinen Zeiten orientieren. Ich freue mich total auf diese Zeiten, wenn es diese Tagespläne und Wochenpläne nicht mehr gibt und ich einfach selbst in den Tag reinleben darf, Abenteuer machen kann, Erlebnisse abseits des Platzes machen kann, mit der Familie zusammen. Das ist auch ein absoluter Traum von mir, dass ich eben ja andere Kulturen weiterhin kennenlernen darf. Wir hatten das in einem anderen Podcast auch schon mal, Nils, andere Kulturen kennenlernen. Und ich glaube, Jonas, da kannst du ein Lied von singen. Das ist vielleicht das höchste Gut, was man so erreichen kann als Mensch. Mit Menschen anderer Kulturen in Austausch zu kommen, sich von denen was abzugucken und so seine Persönlichkeit zu komplettieren, finde ich unglaublich wichtig und total inspirierend. Ja, Jonas, deswegen vielleicht auch nochmal an der Stelle die Frage an dich. Auf der einen Seite, was geben dir diese Erfahrungen mit anderen Menschen und Kulturen auf der menschlichen Seite? Und auf die Frage von Nils bezogen im Anschluss vielleicht, sehnst du dich manchmal auch nach einem Leben, was ich gerade führe, oder könntest du dir das überhaupt gar nicht vorstellen?
Wenn du auf dem Fahrrad vorbeikommst oder laufend, erstmal, ich komme in Gegenden, wo kein Tourist hinkommt. Und ich werde auch nicht als Tourist wahrgenommen, sondern als Reisender. Und dann, wenn ich in vielen Ländern in irgendwie ein Dorf fahre, dann da brauche ich kein Hotel, da brauche ich auch keinen Zeltplatz, weil irgendeiner kommt schon und zieht mich nach Hause zu sich und sagt, hier kannst du übernachten und hier gibt's was zu essen. Und es lernt mich auch viel über die Welt. Ich bin in über 100 Ländern gewesen und ich wurde überall nett und herzlich empfangen. Ich bin durch die Ukraine und durch Russland mehrmals geradelt und auf beiden Seiten waren die Leute nett. Ich bin interessanterweise auch im Iran und im Sudan gewesen. Das sind jetzt die beiden Länder, die haben meinen Reisepass für zukünftige USA-Reisen ruiniert, weil ich jetzt immer zu Sicherheitsfragen am Flughafen rausgezogen werde. Das sind die beiden Länder, wo ich die herzlichsten Menschen getroffen habe. Im Iran, das Regime ist die eine Sache, aber die Menschen vor Ort, die größte Gefahr, die von denen ausgeht, ist, dass sie sich nach Hause zerren und mit so viel Essen vollstopfen, dass du danach zugenommen hast. Also die sind einfach unglaublich nett. Und das ist schön, wie man die Welt kennenlernt, wenn man sie so bereist. Dann eine zweite Frage, ob ich jetzt mir ein Leben jetzt im Profifußball, oder ich sag mal, es wäre jetzt ja viele Kontexte, wo man, mein Profi-Radteam wäre dasselbe. Es ist ja, hat sich auch, glaube ich, die letzten Jahre nochmal sehr zu mehr Kontrolle und Steuerung natürlich hin verändert, weil man mittlerweile alles messen kann, man kann alles optimieren. Also ich bin mir sicher, auch mit Trainingsplänen, Ernährung, Verpflichtungen und so, es wird ja immer weniger und weniger Freiheit auch für einen Athleten. Ist nicht meins, muss ich ganz klar sagen. Das ist auch auf jeden Fall eine unglaublich tolle Erfahrung, aber ich bin erfolgreich in dem, was ich tue, kann meine Projekte selber entscheiden, deshalb da bin ich vollkommen glücklich. Ich möchte auch nichts anderes machen.
Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, bei aller Freiheit in deinen Projekten steckt ja immer noch wahnsinnig viel Planung dahinter. Und dazu vielleicht zwei Anekdoten. Die eine von Christine Thürmer, einer ja Ultramarathon-Wandererin, kann man vielleicht sagen, die, wenn sie ihre Reisen plant, sogar ihre Zahnbürste abschneidet und nur quasi den Kopf mitnimmt, damit sie weniger Gewicht dabei hat. Und eine andere Anekdote von Robbie Clemens, der damals auch durch die Arktis gelaufen ist und eine Gleitcreme brauchte, damit er sich nicht wund läuft zwischen den Beinen, damit er sich kein Wolf läuft. Er hat für diese Planung dafür, hat er sich in einem Kühlraum einer Kloßfabrik einschließen lassen und ist da immer gelaufen und hat dann festgestellt, dass seine Gleitcreme, die er benutzt, in der Arktis nicht funktioniert, weil sie klumpt und bröckelt. Und dann hat er glücklicherweise bei einem Sexshop ein gutes Lubrikant gefunden, was er dann benutzt hat und nutzen konnte da. Und dann ist er eben mit so einem Analgel quasi laufen gegangen. Und das hat fantastisch funktioniert. Ich will dich jetzt nicht nach deinem favorisierten Gleitgel fragen, aber diese Planung, was steckt dahinter? Wie lange planst du an diesen Reisen? Und wie häufig geht der Plan dann auch wirklich auf?
Also ich habe tatsächlich auch all das, was du gerade erzählt hast, auch schon gemacht. Ich segne grundsätzlich meine Zahnbürste ab bei so größeren Projekten. Und ich habe mich für die Sibirienquerung auf dem Fahrrad in der Kältekammer der Deutschen Bahn vorbereitet auf meinem Hometrainer. Da habe ich jetzt kein Kleidgel verwendet. Ich habe aber mich tatsächlich sehr intensiv damit beschäftigt, die Schmiermittel für Tretlager und die Lager der Laufräder zu wechseln. Denn da gibt es tatsächlich auch Schmiermittel, die einfach bei minus 25 Grad nicht mehr funktionieren. Es hängt immer ein bisschen drauf ab, von was für eine Challenge, was für ein Abenteuer das jetzt ist. Ich meine, es gibt Projekte, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad durch Europa radel, da brauche ich nicht viel Planung. Da mache ich mir eine Route, kaufe ein und los geht's. Das ist Komfort für mich. Da weiß ich, es gibt Fahrradläden, es gibt Infrastruktur und ich adaptiere, ich habe die Erfahrung dafür. Wenn ich jetzt im Winter durch Sibirien radel oder durch die Adria schwimme alleine, da weiß ich, ein Fehler ist auch, kann fatal sein, der darf nicht passieren. Und da gehe ich natürlich viel, viel mehr rein in die Szenarioplanung. Ich überlege mir alles, was schieflaufen kann. Und trotzdem weiß ich, der beste Plan, der funktioniert in der Praxis am Ende sowieso nicht. Also es werden Herausforderungen auftauchen, die kann ich mir vorher gar nicht überlegen. Und man muss da unglaublich viel Arbeit reinstecken in die Planung, jedes Detail sich überlegen und trotzdem bereit sein, den Plan sofort über den Haufen zu werfen.
Und dann müssen wir natürlich fragen, Hand aufs Herz, Zahnbürste ist abgesägt, aber kommt die Zahnseide trotzdem mit?
Die kommt mit, ja. Also da muss man dazu sagen, da sind wir auch wieder beim Thema Gesundheit. Ich sehe das genauso, ich bin jetzt 37 und bin topfit. Lass mich ja regelmäßig durchchecken. Ich will das noch viele Jahre machen, weil ich habe jetzt nicht wie jetzt, irgendwann ist man jetzt für den klassischen Leistungssport einfach nicht mehr schnell genug. Wenn man älter wird, diese Ultra-Ausdauersachen kann ich ein bisschen länger machen und vor allen Dingen habe ich immer Leistungssport und Abenteuer miteinander kombiniert. Und ich werde jetzt in 10 Jahren sicherlich keine 120 Ironmans mehr hintereinander machen, aber um die Welt segeln kann ich auch mit 60 noch. Also dieses Verhältnis von Leistungssport zu Abenteuer wird einfach, wenn ich dann mal immer älter und älter werde, wird sich einfach immer mehr in Richtung Abenteuer verschieben. Aber prinzipiell kann ich das noch sehr lange machen. Und da will ich fit und gesund bleiben, auch bis ins hohe Alter. Und da gehört die Zahnseide genauso dazu.
Wir haben natürlich wahnsinnig viel über deine Abenteuer jetzt in dieser Folge erfahren können und vor allen Dingen auch über dein Mindset, Jonas, was da dazugehört. Wenn ihr euch aber noch mehr für Jonas und für seine Abenteuer und für sein Mindset interessiert, dann könnt ihr natürlich auch seine Bücher mitnehmen, kaufen, online lesen. Zwei wurden direkt angesprochen, Das Limit bin nur ich, das erste Buch über die große Reise um die Welt im Triathlon und dann das neueste Buch, Weil ich es kann. Wir haben jetzt viel über die Komfortzone gesprochen und darüber, wie man darüber hinweggeht, über Grenzen hinweggeht, wie man aus der Komfortzone rauskommt. Aber ich will mal rein in den Komfort. Was brauchst du, um zufrieden zu sein?
Ich brauche nicht viel. Ich brauche eine Aufgabe, ein Abenteuer, ein schönes Umfeld, entweder die richtige Natur oder die richtigen Leute. Und sonst brauche ich nichts. Also die schönsten Momente im Leben sind gratis. Und das darf man auch niemals vergessen. Natürlich bin ich irgendwie, wenn ich jetzt einen Vortrag halte oder ein hartes Projekt hatte, auch mal gerne in einem komfortablen Hotel für eine Nacht, aber halt eine Nacht. In einem schönen Hotel ist es komfortabel, aber erleben tue ich da nichts. Erleben tue ich was in meinem Zelt draußen. Und das ist sowas, auch wenn ich jetzt, sag ich mal, erfolgreich bin mit dem, was ich tue und davon auch gut leben kann. Ich habe im Studium eine Weltumrundung auf dem Fahrrad gemacht. Da habe ich 7-8 Euro am Tag ausgegeben, weil ich einfach nicht mehr hatte. Und ich war glücklich. Es hat mir an nichts gefehlt. Und das ist auch was man, wenn man halt erfolgreich wird, nie vergessen darf. Ja, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein.
Du hast wahnsinnig viele Herausforderungen schon gemeistert in deinem Leben. Wenn wir jetzt ganz aktuell auf dich gucken, was ist deine größte Herausforderung aktuell?
Also aktuell ist ja für mich so ein Zwischenjahr nach dem großen Projekt mit den 120 Tagen, dem nächsten Jahr. Ich mache jetzt das Jahr der Mikroabenteuer mit Community-Events und so 48-Stunden-Challenges. Die größte Herausforderung für mich ist aktuell letztendlich auch mit der Bekanntheit umzugehen, um ehrlich zu sein. Mhm. Denn seit dem Triathlon um die Welt läuft es ganz gut für mich, aber mit dem Rot-Projekt, mit den 120 Tagen, das war auch in Deutschland ein riesen Medienerlebnis und mittlerweile ist jetzt nicht wie bei dir, Robin, aber ich werde auch oft erkannt und wenn ich irgendwo hingehe, dann wollen die Leute was von mir und ein Selfie und so weiter und das ist natürlich mal schön, aber das kann natürlich auch zu viel werden und so mit dieser Bekanntheit umzugehen ist aktuell meine größte Herausforderung.
Deswegen Podcast machen, dann erkennt euch keiner. Nur die Stimme. Was ist schlimmer, Heimweh oder Fernweh?
Fernweh.
Was hast du häufiger?
Fernweh. Also Heimweh habe ich praktisch nie, weil ich bin da zu Hause, wo ich Sport machen kann, wo ich im Abenteuer bin, wo ich ich kann auch in meinem Zelt in Mexiko in der Wüste zu Hause sein. Es ist jetzt nicht ein Ort, an dem ich zu Hause bin. Und Fernweh ist was ich schon öfters habe. Einfach so, wenn ich jetzt mal länger mit Medienterminen oder so unterwegs bin oder auf Vorträgen, dann dieses Fernweh nach einem großen Abenteuer.
Dann kommen wir zur letzten Frage, einer persönlichen Frage, die im Grunde auch von meinem Sohn kommt. Wir haben im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, Jonas, dass ich eine Zeit lang auf einem Schiff zwischen Panama und Kolumbien gearbeitet habe, um dieses Darien Gap auf der Panamericana zu überbrücken. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl gehabt, okay, jetzt verstehe ich das Konzept von Fernweh, weil ich auf dem Mast stand auf diesem Schiff und den Horizont gesehen habe. Und der Horizont immer weiter weggerückt ist. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, ich will hinter in die nächste Welle. Ich will an diesen Horizont kommen. Und das ist was mein Sohn gerade auch umtreibt, weil er das Konzept von Horizont nicht verstanden hat bisher. Er sagt immer, aber Papa, wir müssen da doch irgendwann hinkommen. Wir müssen irgendwann an diesen Horizont kommen. Er glaubt mir nicht, dass das nicht möglich ist, weil der sich immer weiter verschiebt. Insofern die Frage an dich, hast du den Horizont schon mal berührt?
Ich bin natürlich schon in Momente gekommen, das ist vielleicht so eher eine Metapher auch hier in dem Sinne, an den Moment, wo ich, sage ich mal, genau hier in dieser Situation bin und ich bin einfach zu 100% glücklich und genau hier und da fehlt mir nichts und da brauche ich auch nirgendwo anders hin. Das habe ich relativ oft bei meinen Momenten. Ich nehme jetzt mal bei meinen Reisen, ich nehme jetzt mal eine Situation. Ich habe mal mit dem Gravelbike so eine kleine Expedition in den peruanischen Anden gemacht mit 20 Pässen auf über 5000 Meter Höhe und fast 50 Pässe auf über 4000, also wunderschön auf ganz abgelegenen Gegenden. Und das ist einer der schönsten Momente meines Lebens. Da bin ich irgendwie um 3 Uhr morgens in der Dunkelheit bei minus 15 Grad so auf 4000 Meter Höhe gestartet. Bin dann los, so einen ganz einsamen Pass, kein Auto, nichts, hochgefahren. Also es war einfach nur arschkalt. dann merkt man so auch, also ab 4.500 merkst du dann auch die Höhe, also du wirst dann auch sehr, sehr langsam. Und ich bin dann oben auf der Passhöhe auch angekommen und in genau dem Moment ist so die Sonne über die ersten Berggipfel gekommen und es wurde schlagartig auch gefühlt 15 Grad wärmer. Halt um mich herum 6.000 Meter hohe Berge und ja, ein paar Alpakas und Kondors und sonst war da nichts. Und das war wirklich so vom Gefühl her, ich bin genau da, wo ich sein will. Das ist so für mich ja gewissermaßen ein Horizont und das habe ich oft bei solchen Projekten.
Ich finde auch, also das sind diese Momente, wo du nicht in der Vergangenheit bist, nicht in der Zukunft, sondern genau in der Gegenwart und quasi die Zeit und den Moment genau um dich spürst. Komischerweise, wenn ich daran denke, kommt mir als erstes so ein Morgen in Gera in den Kopf, wo ich völlig verkatert einen Garten gehakt habe, aber wo ich das Gefühl hatte, okay, diese eintönige Arbeit, die ich gerade mache und dieses in der Natur sein, war ein bisschen andere Natur als bei dir, Jonas, war eben genau das, dieses einfach im Moment sein und sich selber spüren. Robin, was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du daran denkst?
Ich glaube, der Moment, der für mich am besten so dieses Hier und Jetzt beschreibt und dieses Gefühl beschreibt von all das, was ich gemacht habe und was ich noch machen werde, das läuft trotzdem auf diesen einen Moment zusammen, war, glaube ich, das Spiel gegen Portugal damals bei der EM 2021. Und da geht es mir gar nicht darum, ob ich da ein Tor geschossen habe oder wie gut meine Leistung war. Aber es war halt in München in der Allianz Arena. Es war eine EM im Heimatland. Es war für die Nationalmannschaft, wo ich sowieso mein ganzes Leben irgendwie drauf hingeträumt und hingearbeitet habe. Und dann da auf dem Platz zu stehen mit dem Adler auf der Brust, das war wirklich dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, genau hier möchte ich jetzt sein und diesen Moment möchte ich bitte für immer und ewig archivieren, weil es gibt hier gerade für mich nichts Größeres und dementsprechend würde ich sagen, dass das so mein persönlicher Horizont war.
Und ich glaube, das ist dann doch auch wirklich ein wunderschöner Abschluss für diese Folge, wo wir wirklich einmal um die ganze Welt, aber auch ganz tief in dein Inneres, Jonas, mitgenommen wurden. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns auch mit diesen Ratschlägen versorgt hast.
Danke euch, hat richtig Spaß gemacht. Und Robin, wenn du dann an dem Tag nach deiner Karriere ein großes Abenteuer möchtest, meldest dich.
Oh ja, das werde ich. Darauf werde ich zurückkommen. Vielleicht nicht nur ein Abenteuer, sondern mehrere. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann auch süchtig wie du nach Erlebnissen werde. Vielen, vielen Dank, Jonas. Es war ein Gedicht, sehr inspirierend. Haben, glaube ich, unglaublich viel mitgenommen. Kleine Ziele stecken, positives Gedankengut, bei sich selbst bleiben und das Hier und Jetzt genießen. Was will man noch mehr sagen? Danke für alles, Jonas, und ein erfolgreiches Jahr. Viel Erfolg für die nächsten Projekte, Nils. Wie immer danke an dich und auf bald, ihr Lieben.
Ja, und das war schon wieder die neue Folge mit Jonas Deichmann. Seine Bücher findet ihr natürlich in jedem Buchhandel um die Ecke. Und uns im Social-Media-Netzwerk eures Vertrauens. LinkedIn, Insta, was auch immer. Wir machen hier dann in 2 Wochen weiter mit Tim Bensko, einer, der lange nach den richtigen Worten gesucht hat und bei uns seine Sprache gefunden hat. Ein unheimlich spannendes und für mich auch auf eine Art überraschend philosophisches Gespräch über viel mehr als nur Musik. Und falls euch die Folge gerade schon gefallen hat, dann lasst gerne Bewertung da und hört gerne auch mal in die alten Folgen rein. Zum Beispiel mit Lina Magull, die über ihre schwersten Zeiten im Leistungssport spricht. Aber vor allem genießt den Sommer. Achtet auf euch.
Das war Wie geht's? Mit Robin Gosens. Ton und Schnitt Robin Richter. Sounddesign Robin Richter und Jonas Hafke. Produktion und Management Julian Bruckmann. Redaktion Nils Stratmann und Robin Gosens. Wie geht's erscheint alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.